wenn man das versucht nachzuvollziehen für den Hörer oder jetzt für uns. Wir können das am ehesten nachvollziehen, wenn wir zum Beispiel mal eine Nacht durchmachen, nicht viel schlafen, viel gearbeitet haben und wir dann einfach merken, wir sind eigentlich, müssten ins Bett und merken plötzlich, dass wir auf einmal schlecht zuhören können. Und dass wir plötzlich dann auf einmal, Licht wird unangenehm oder dann fragt man sich, hat es gerade geklingelt oder nicht. Solche Sachen, solche Phänomene. Oder dass man plötzlich, wenn draußen eine Baustelle ist, auf einmal nicht mehr richtig zuhören kann, weil man einfach schon so lange wach ist oder so. Das sind einfach auch nochmal so vergleichbare Situationen, um die nicht direkt Schizophrenie erklären, aber nochmal deutlich machen, wie schwer es für uns auch werden kann, mit der Zeit Dinge zu filtern.
Herzlich willkommen. Es ist wieder Dienstag. Es ist wieder Psycho trifft Coach Tag. Zwei lange Wochen sind rum und Kurt Neuberg als Psychotherapeut und ich, Judith Brückmann, als Life-Coach, haben mal wieder an einem Tisch zusammengesessen und uns über ein bestimmtes Thema unterhalten. Wir kommen hier zweimal im Monat als Geschwister und Kollegen zusammen, was zum einen ganz schön ist, weil wir uns zwischendurch mal öfter sehen, aber auch, weil wir natürlich gerne aus beiden Perspektiven über bestimmte Themen sprechen möchten. Sowohl Lebensthemen, Lebensfragen, Persönlichkeitsentwicklungsthemen, Dinge aus dem Alltag, die uns belasten, Probleme bereiten, als auch über psychische Störungen, wozu wir heute kommen. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, lasst euch einfach mal überraschen. Ich meine, gut, der Titel hat es wahrscheinlich eh schon verraten, aber wie dem auch sei, lehnt euch einfach zurück und los geht's. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Psycho trifft Coach. Wir haben heute ein Thema, das definitiv eine Störung ist, die also somit den Kurt mehr betrifft. Oder ich denke mal, Kurt kann da auf jeden Fall heute viel mehr zu sagen. Wir sprechen über Schizophrenie. Und ja, also es ist auf jeden Fall ein heikles Thema. Ich glaube, vielleicht Kurt, willst du erstmal reinkommen auch? Natürlich erstmal Hallo sagen.
Ja, hallo erstmal.
Ja, also, Brüderchen, willst du mal einsteigen? Vielleicht willst du erstmal erklären, warum wir Schizophrenie als Thema haben und auch mal kurz anreißen, was Schizophrenie eigentlich bedeutet.
Ja, also Schizophrenie erstmal zum Hintergrund. Das ist eine Erkrankung, die sehr tiefgreifend ist. Das heißt also, worauf ich hinaus will, ist, wenn man Menschen mit einer Schizophrenie auf der Straße trifft oder sieht, ist die für jeden in der Regel sichtbar, erkennbar. In der Regel. Also nicht jede Form. Es gibt verschiedene Formen von Schizophrenie. Aber wenn man jetzt nochmal von der klassischen Form, wenn jeder an Schizophrenie denken würde, würde er wahrscheinlich denken, jemand, der Stimmen hört, ganz anders drauf ist, vielleicht mit jemandem redet, der nicht da ist oder sich komisch, unberechenbar verhält für einen Außenstehenden. Und das sind so die Dinge, die natürlich erstmal total auffallen. Weiterhin kommt noch hinzu, das ist ein Erkrankungsbild, was relativ selten vorkommt in unserer Gesellschaft. Im Verhältnis. Das ist mal blöd, wenn man noch dabei ist. Da ist der Mund noch so voll. Ja, aber warum wir das Thema hier aufgreifen, ist, weil ich denke, es macht Sinn, ein heikles Thema mal so zu entmythifizieren. Und gleichzeitig auch haben wir jetzt den Vorteil, ich kenne das Erkrankungsbild sehr gut. Zum einen hatte ich eine Professorin, die dann Schwerpunkt drauf gelegt hatte, die Frau Dr. Gudrun Satori, die leider inzwischen schon verstorben ist. Die hat auch ein eigenes Fachbuch dazu rausgebracht, was ich sehr gut finde, sehr gut wissenschaftlich gemacht. Und ich habe in der Psychiatrie viele Klienten begleitet, Patienten in dem Fall im Krankenhaus mit Schizophrenie und kann wirklich gut von diesem Erkrankungsbild berichten. Ich hatte, das war auch ein Schwerpunkt in meiner Ausbildung zum Diplompsychologen. Also es ist ja keine Ausbildung, es ist ein Studium. Aber gerade im Bereich der Diplomarbeit war das mein Schwerpunkt.
Ne? Hast du den selber für dich gewählt? Oder?
Ja, war mein Ziel. Also ich hätte es auch leichter haben können, also einfacher haben können, aber das Thema allein schon Schizophrenie, dann noch Neuroleptika und dann auch noch bei, oder noch das Thema Aggressivität, Impulsivität. Ne? Darum ging es nämlich darum, inwieweit nämlich die Neuroleptika Einfluss haben auf Impulsivität und Aggressivität bei schizophrenen Patienten. Und das ist noch, muss man sich vorstellen, auch noch mit einer Messwiederholung belegt. Das bedeutet, die Betroffenen, die Probanden, die an der Studie teilnehmen, müssen nicht nur zum Zeitpunkt A kommen und gemessen werden, sondern nochmal nach ein paar Wochen zum Zeitpunkt B. Und wenn das schon nicht für jeden möglich ist oder denkbar oder sinnvoll, ja, müsste man sich vorstellen, gerade wenn man an einer Schizophrenie erkrankt, ist das natürlich dann noch schwieriger, dass man die dann wieder antrifft und dass die auch noch Lust haben, daran teilzunehmen und so weiter.
Ich unterbreche dich mal kurz, weil ich finde, du gehst schon ziemlich ins Detail. Also Neuroleptika und so, ich glaube, da können jetzt auch nicht alle direkt was mit anfangen. Das können wir aber auch gleich erklären, Kurt.
Bitte.
Was ich interessanter finde, ist vielleicht auch erstmal, woher kam denn so ein bisschen nicht die Faszination, aber warum hatte ich das Thema dann irgendwie angesprochen? Also
ja, es lag daran, dass wenn man in der Psychiatrie arbeitet oder gearbeitet hat, dann ist das natürlich schon, wie sagt man, ja, also war es zumindest für mich sehr berührend, wenn man da Menschen sieht, die in einer anderen, auch deutlich anderen sichtbaren Welt leben oder die Realität ganz anders wahrnehmen und sehr häufig missverstanden werden. Ne? Also ich hatte, um ein Beispiel zu machen, einen Klienten, einen Patienten im Krankenhaus, da war ich schon als Psychologe eingesetzt, und da war das so, dass der mit der Diagnose Psychose da war auf der Station und er sagte immer, dass er mit der NASA Kontakt hat. Da habe ich gedacht so, okay, ne? Ich habe es mal so gehört, ne? Aufgeschrieben, so als Information so. Und man hat ihm das nicht geglaubt. Und ich habe ihn dann direkt gefragt in dem Gespräch, was ich hatte mit ihm, wie er denn dazu kommt, also wie kommt er darauf? Ich würde das ganz gern verstehen, weil für mich ist das nicht klar, was er damit meint. Und sagt er so, ja, er hätte schon Kontakt regelmäßig mit denen und auch per Mail, er kriegt Mails von denen und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, ich frage ihn einfach mal direkt, ob er mir das erklären kann, zeigen kann. Und sagt er so, ja klar. Und dann bin ich mit ihm mit auf sein Zimmer und dann hat er seinen Computer angemacht, seinen Laptop, den er mit hatte, und hat mir dann gezeigt, wie er wirklich Newsletter bekommen hat. Er war angemeldet bei der NASA. Und er war da immer auf dem neuesten Stand, was da halt so passiert ist. Mhm. Und das heißt, an der Stelle hat er ja nicht gelogen. Mhm. Ja, er hat halt von etwas berichtet und das, finde ich, ist auch ein gutes Beispiel, Paradebeispiel, dass man schnell in Schubladen landen kann, wenn man eine Diagnose hat, obwohl man vielleicht gar nicht unbedingt da wie soll ich das sagen, jenseits von Realität zu interpretieren. Also man könnte ja auch denken, ja, der spinnt jetzt rum, ja, wie als wenn da einer von der NASA mit dem schreibt oder so, ja, jetzt überspitzt formuliert, ne? Aber so war das ja dann wieder sofort schlüssig, ne? Und von daher bin ich auch ein totaler Verfechter von, dass man nicht immer sofort Dinge als Wahrheit annehmen sollte, sondern erstmal wirklich hinterfragen sollte, ne? Und sich erklären, verstehen lassen oder um es besser zu verstehen können, ne? So.
Ja. Ja, das heißt, was würdest du denn beschreiben, haben so alle Schizophrenie-Patienten gemeinsam? Was sind so Symptome oder wie äußert sich Schizophrenie denn, um das mal als Bild so ein bisschen besser greifen zu können?
Also alle gemeinsam haben einen Leidensdruck, wobei der unterschiedlich geartet sein kann. Die einen leiden unter Stimmen, die sie hören, gerade wenn die Stimmen sie abwerten, wenn sie Stimmen hören. Die anderen halt sind vielleicht leiden darunter, weil sie sich nicht gesehen oder nicht verstanden oder wertgeschätzt fühlen. Die nächsten sind einfach, wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden und wollen einfach nur weg. Also es gibt verschiedene Phänomene und was alle gemeinsam haben, fand ich immer, waren ein Familienumfeld oder Elternhaus, wo es in der Regel von sehr engagierten Betroffenen, also es gab engagierte Betroffene, aber auch Betroffene, die Symptomatik noch angeheizt haben. Also nicht, dass sie das wollten, aber aufgrund der Beziehungsgestaltung war das dann so. Also das hat man daran gemerkt, dass wenn Besuch da war, dann waren die ganz anders drauf hinterher. Also emotional total brauchten die ganz schnell Bedarfsmedikation, weil es denen nicht gut ging, also etwas zur Beruhigung, oder waren einfach total so auffällig, ja. Also auffällig, ganz anders im Verhalten. Einfach weil Angehörige da waren. Es gibt auch Studien, um mal jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen der Wissenschaft zu plaudern, wo es so Studien gibt über das emotionale Verhalten von Familien. Da gibt es auch Fachbegriffe für, die halte ich jetzt hier raus, ne? Aber wo man zum Beispiel sagt, es wird eingeteilt in Familien mit einer hohen emotionalen Art, mit den betroffenen Angehörigen mit Schizophrenie umzugehen. Und auch welche, die halt eine total niedrige emotionale mit wie sagt man, Art haben, mit den Betroffenen umzugehen. Ne? Also zum Beispiel die einen sind dann super kühl, reserviert, als Angehörige meine ich jetzt, ne? Ich rede jetzt nur von Angehörigen. Ne? Und die anderen sind super empathisch oder wie so schon so super besorgt und immer dran. Ne? Und beide Extreme haben einen Einfluss dann halt, ne, auf die Betroffenen. Und was glaubst du, welche Gruppe hat eher ein, sagen wir mal, störungs-antreibenden Charakter? Was glaubst du?
Ja, die wahrscheinlich eher empathischere Gruppe. Oder weil die wahrscheinlich ja versuchen, immer sehr nah dran zu sein, ihn sehr zu erfassen, ne, also sehr mitzubekommen. Deswegen wahrscheinlich auch ja dann da Reibungen entstehen, weil sie dann vielleicht nicht an denjenigen rankommen oder derjenige da auch Probleme mit hat, in Kommunikation, in den Austausch zu gehen. Und genau, also dass da die Abgrenzung oder auch schwierig ist, dass beide sich irgendwie treffen können.
Ja, so kann man es auch sagen, das stimmt. Also es liegt daran, das ist übrigens nicht wertend gemeint, wenn jetzt bitte nicht falsch verstehen, Leute zuhören, die ja Schizophrene oder Menschen mit einer schizophrenen Störung oder Schizophrenie im Umfeld haben, dass sie jetzt denken, oh Gott, ne, bin ich jetzt mit einem Grund für die Erkrankung oder so. Ne? Das soll man nicht direkt runterbrechen, schwarz-weiß. Ne? Aber es ist jetzt alles, was ich jetzt sage, sind auch eher so gesammelt, so, wie sagt man, eine Interpretation aus ganz vielen Erkenntnissen. Ne? Mhm. Ich möchte das jetzt auch nicht verwässern, möchte einfach nur sagen, dass ich möchte von einem bestimmten Effekt reden, und zwar der, dass wenn man besorgt ist, und das betrifft auch andere Störungsbilder wie Essstörung und so weiter, wenn man sehr stark besorgt ist, kann das unter Umständen die Symptomatik halt verstärken, weil man viel mehr und viel intensiver in die Beziehung dann in dem Moment reingeht, die vielleicht für den anderen als sehr unangenehm wahrgenommen werden, weil die selber schon sehr mit sich selbst zu tun haben oder sich dann als nicht gut genug fühlen oder belastet werden oder wie auch immer. Ne?
Also da halt auch nicht im Grunde gut abliefern können in dem Moment. Ja. Ne? Also sie merken ja, da ist irgendwie eine Erwartung oder da ist irgendwie da, und man merkt ja auch, man spürt ja auch die Sorge des anderen. Mhm. Das heißt, dann kommt ja auch noch da hinzu, dass man den anderen ja gar nicht in Sorge bringen will. Ja, ich denke, da spielt einiges mit rein. Aber
auf jeden Fall.
Ja, vielleicht willst du trotzdem nochmal erzählen, Schizophrenie, wie kann denn sowas überhaupt passieren, Kurt?
Genau, da gibt es verschiedene Modelle und so Entstehungsmodelle, ne? Wie sowas entsteht. Also es wird auf jeden Fall gerade bei der Schizophrenie sehr stark diskutiert, der genetische Anteil. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da mich schon mal so geoutet habe hier im Podcast. Ich bin jetzt kein Verfechter von genetischen Anteilen bei psychischen Störungen. Es liegt daran, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, die Gene sind da schuld, dann können wir nichts machen. Ne, und das ist im psychischen Bereich tatsächlich meiner Erfahrung nach, was wir für Erfahrungen haben, totaler Quatsch mit Soße. Also das kann ich nicht so sehen. Ich will nicht damit sagen, dass es keine genetischen Einflüsse gibt. Das ist einfach etwas, das entzieht sich meines Wissens, meines Kenntnisses. Ne? Also ich kriege ja auch nur die Informationen aus der Wissenschaft an der Stelle ja dann auch mit, und die belegen zumindest, so will ich es mal formulieren, als eine Wiedergabe von Wissen aus Büchern, dass der prozentuale genetische Anteil nicht wegzudiskutieren ist. Und wenn wir jetzt mal annehmen, wir haben hier Zwillinge, die beide das identische Erbmaterial haben, ja, und vielleicht sogar noch unter Umständen zwei erkrankte Elternteile haben, die, oder sagen wir mal, ein Elternteil mit Schizophrenie, ja. Wie hoch liegt dann da die Wahrscheinlichkeit, dass wenn einer an Schizophrenie erkrankt von den Kindern, der andere auch erkranken könnte? Also das heißt beim identischen Erbmaterial jetzt zum Beispiel, wenn man sich das mal so ansieht, ja. Und da steht fest, dass der prozentuale Ansatz nicht mehr als 49% sein kann. Also was bisher die Forschung und die Wissenschaft wiedergegeben hat. Also das heißt, selbst bei identischem Erbmaterial, ne, gerade bei Zwillingsstudien, wenn die sogar getrennt sind. Es gibt sogar noch Studien, wenn Zwillingskinder getrennt werden nach der Geburt, ne, und dann geguckt wird, wie ist es, wenn die in anderen sozialen Kontexten aufwachsen. Ne, haben die dann trotz des identischen Erbmaterials beide die Störung entwickelt. Mhm. Jetzt müsste man ja sagen, wenn es ein rein genetischer Anteil wäre, müssten beide das entwickeln. Weil das ist ja egal. Wenn es 100% Genetik ist, ist es egal, wo du bist. Du müsstest ja trotzdem auftreten, wenn du so willst. Ne? Ja. Und in dem Fall ist es dann halt bis zu maximal 50% nur, ne, belegbar. Mhm. Also heißt mit anderen Worten jetzt für den Hörer, der nicht wissenschaftlich sich jetzt nochmal fit fühlt oder nicht viel damit anfangen kann, reicht das einfach nicht aus, um zu sagen, es ist rein genetisch. Es gibt eine genetische Komponente, okay, aber das war es dann auch. Und weiter als Entstehungsmechanismus nimmt man eine Hirnstoffwechselstörung an. Das heißt, dass die Stoffwechselaktivität im Gehirn, da haben wir ja verschiedene Neurotransmittersysteme, ne? Nehmen wir mal nur allein das den Bereich Dopamin, ne? Der wird diskutiert, es gibt auch noch Serotonin und auch noch andere, aber gerade im Bereich Dopamin nimmt man an, dass da die Weitergabe von bestimmten, auch bei Serotonin, die Weitergabe nicht so ideal ist.
Willst du Dopamin nochmal kurz erklären auch?
Dopamin, also was meinst du, Elliot? Das ist ein Neurotransmitter. Also das heißt, es ist ein Botenstoff, wenn du so willst, der von zwischen Nervenzellen Informationen weitergibt. Zum Beispiel, wenn ich was wahrnehme, ich höre Geräusche, ne, und ich filter Geräusche. Zum Beispiel, ich höre dir jetzt zu, wenn du redest, und höre aber vielleicht trotzdem noch andere Geräusche aus der Umgebung. Kann ich die ja filtern. Und allein dieser Vorgang als Beispiel wird ja in den Nerven entsprechend, bei den Nervenzellen entsprechend weitergegeben. Mhm. Und wenn wir jetzt zwei Nervenzellen haben, dann wird es von der vorgeschalteten Nervenzelle dieses Signal weitergegeben am Ende der Nervenzelle, in den Endköpfchen, wird das dann weitergegeben über den Spalt zur Folgenervenzelle, wenn man so will. Ja, so. Und in diesem Spalt, muss man sich vorstellen, da wird dann dieser Neurotransmitter freigesetzt und geht dann rüber zu der Zielnervenzelle, ja, und dockt dann da an dem Rezeptor an. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Und in dem Spalt, das ist jetzt die Idee, ist dann so viel vorhanden von dem Dopamin, dass, und die Rezeptoren so sensibel, dass sie zu schnell feuern, also zu schnell das Signal weitergeben. Also quasi zu viel weitergeben. Man geht von einer Filterstörung aus. Also das heißt, man kann nicht filtern. Also die Betreffenden, die nehmen alles wahr und haben Probleme zu filtern.
Deswegen auch dieses, man hört Stimmen, oder?
Ja, so wird es angenommen. Also da gibt es auch noch interessante Ansätze zu. Also da würde ich jetzt das Buch zum Beispiel, es gibt auch noch andere gute Bücher, aber das Buch von der Professor Frau Dr. Gudrun Satori, das Buch ist jetzt auch inzwischen schon 5-6 Jahre alt, glaube ich, oder wenn sogar noch älter, aber die ist ja jetzt vor 3-4 Jahren so um den Dreh, glaube ich, gestorben. Und die hat das jetzt nicht mehr aktualisiert, ne? Aber da hat sie ganz interessant auch solche Studien nochmal mit erwähnt. Also sie hat so viele Sachen zusammengefasst, das Wissen, ne? So, und das ist die Forschung geht auch immer weiter, ne? Das ist jetzt ein Buch, auf was ich mich jetzt hier beziehe. Ich habe mehrere Bücher gelesen dazu, Fachbücher, allein durch die Ausbildung. Aber da wird dann gesagt, dass dass es auch zum Beispiel eine Auffälligkeit im Hören gibt. Also dass die davon ausgehen, dass selbst die Anatomie im Ohr eventuell sogar bei den Schizophrenen, die Stimmen hören, tatsächlich gestört ist. Eine Auffälligkeit hat, dass also bestimmte Anatomieverhältnisse Anlass geben, eher körperliche Phänomene als Stimme zu interpretieren. Also so, da gibt es interessante Studien zu. Aber um mal jetzt nochmal zurückzukommen zur Entstehung, genau, mit den Botenstoffen Neurotransmittern, wenn man das versucht nachzuvollziehen für den Hörer oder jetzt für uns, wir können das am ehesten nachvollziehen, wenn wir zum Beispiel mal eine Nacht durchmachen, nicht viel schlafen, viel gearbeitet haben und wir dann einfach merken, wir sind eigentlich, müssten ins Bett und merken plötzlich, dass wir auf einmal schlecht zuhören können und dass wir plötzlich dann auf einmal, Licht wird unangenehm oder dann fragt man sich, hat es gerade geklingelt oder nicht, solche Sachen, solche Phänomene oder dass man plötzlich, wenn draußen eine Baustelle ist, auf einmal nicht mehr richtig zuhören kann, weil man einfach schon so lange wach ist oder so. Das sind einfach auch nochmal so vergleichbare Situationen, um die nicht direkt Schizophrenie erklären, aber nochmal deutlich machen, wie schwer es für uns auch werden kann, mit der Zeit Dinge zu filtern, unter natürlichen Umständen, ohne eine Erkrankung zu haben. Ne? Aber um zu sagen, wie Neurotransmitter oder wie das ganze System in unserem Gehirn funktioniert, um da mal so ein Gefühl für zu kriegen.
Sehr, sehr spannend, finde ich, die Ausführungen, weil du das auch, finde ich, echt relativ gut und anschaulich erklärt hast, weil ich finde das auch echt eine Störung, die ja echt sehr schwer zu packen ist, ja, so finde ich.
Voll.
Aber ich weiß nicht, ob du mir darauf überhaupt eine Antwort geben kannst, aber die Frage kam jetzt irgendwie so in den Kopf. Du hast ja im Grunde gerade eine Störung in einem biochemischen Prozess beschrieben, ne? Also ein physischer Vorgang, ne, der gestört ist.
Ja.
Warum, und auch genetisch bedingt sein kann, ja, die Krankheit, warum zählt es trotzdem zu einer psychischen Störung? Also warum komme ich damit zu dir und gehe nicht zu einem Facharzt?
Gut, dass du das sagst. Mit einer Schizophrenie würde man nicht nur zu mir kommen, wenn überhaupt. Also die wenigsten mit dieser Erkrankung gehen zu einem Psychotherapeuten.
Ah, okay.
Ja, das ist eher sogar seltener der Fall. Und zwar kommen die dann, wenn, höchstens zu mir, wenn es um die Frage geht, wie kann ich zum Beispiel Realitätschecks, also wenn ich checken will, wo ist hier Realität und wo nicht. Mhm. Ja, also zum Beispiel bei Wahrnehmung, wenn Gefühle im Spiel sind. Also es gibt ja bei im Bereich der Schizophrenie, um das kurz mal zu erklären, es gibt ja den Bereich der Sinnestäuschungen, also dass ich zum Beispiel alles, was ich sehen, hören, schmecken, riechen, tasten, fühlen, die ganzen Sinnesebenen, ne, da kann ich Dinge missinterpretieren. Also zum Beispiel allein irgendwie, ich hab mit krabbeln Sachen auf der Haut, unter der Haut, solche Missempfindungen. Oder ich habe das Gefühl, ich werde vergast, ne? Es riecht hier komisch, ja. Oder ich höre Stimmen oder ich sehe plötzlich Dinge, Phänomene, Schatten, die sich bewegen oder ähnliche Sachen. Ne? Mhm. Das sind so verschiedene Sinneskanäle. Oder schmecken, ne? Ich schmecke irgendwas im Mund, irgendwie, jetzt wurde ich doch vergiftet oder sowas als Beispiel. Das ist ein Bereich. Es gibt aber auch den Bereich des Wahns. Also, dass ich Dinge noch zusätzlich interpretiere, unabhängig mal von den Missempfindungen auf meinen Sinneskanälen. Ich könnte zum Beispiel ja annehmen, dass du eigentlich gar nicht meine Schwester bist, sondern bist vom FBI und hörst mich jetzt hier ab oder so. Mhm. Ja, ich mach's das
wer
ja wirklich.
Weiß das schon?
Ja, wer weiß das schon? Da geht's schon los, ne? Genau, oder ist übrigens auch Stoff für viele gute Filme, ne? Ist einfach so, ne? Also, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber einen Film machen wir mal auf, ne?
Ich glaube, ich weiß, was ich nur sagen willst.
Ich glaube nicht. Es ist A Beautiful Mind.
Ah, okay.
Genau. Den Film habe ich jetzt extra nicht gesagt, weil wenn die Leute ihn noch nicht gesehen haben, sollen die sich ihn erstmal ansehen. Sonst wissen die schon Bescheid. Sonst hätte ich schon direkt gespoilert. Aber A Beautiful Mind, der ist deswegen auch sehr sinnvoll, weil der erstmal nicht so gewalttätig ist, ne? Wie der andere Film, an den ich jetzt gedacht habe, mit Brad Pitt.
Das reicht ja, wenn wir das so sagen. Ja, ich glaube, genau. Da wissen schon viele, welche
Richtig.
Wir
meinen.
Ja.
Bei A Beautiful Mind geht es tatsächlich um einen Physiker, der auch existiert. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch lebt. Es handelt von seiner Geschichte, der an der Uni Professor wurde, glaube ich sogar auch, und auf jeden Fall gelehrt hat und der eine Schizophrenie entwickelt hat. Und der ist mit Russell Crowe. Und das ist dann in dem Film ganz eindrücklich gezeigt, wie er Probleme kriegt mit seiner Familie, in dem Fall noch Ehefrau erstmal, dann wie das ganze Medizinwesen funktioniert. Das ist echt super gut dargestellt, weil das ist so, glaube ich, in den 50er, 60er Jahren. Mhm. Und da wird dann auch die Geschichte der Psychiatrie auch nochmal super gut dargestellt. Also wie hilflos die Psychiatrie auch ist. Also mit Elektroschocks und allen möglichen, auch heutzutage Menschen unwürdigen Verhaltensweisen versucht haben zu helfen. Und ich unterstelle ihnen einfach auch mal so, dass die damals wirklich auch helfen wollten, ne? Also nicht nur aus Quälerei oder Sadismus oder sonst was, ne? Sondern wirklich, da kommen ja auch so die ganzen Mythen aus der Psychiatrie ja schnell dann wieder hoch, ne? So, die man so hat, so, oh, weggeschlossen, nur mit Zwangsjacke und bla, bla, bla. Um da bei dem Film zu bleiben, der Physiker hat, um vielleicht auch nochmal da eine Glaubwürdigkeit mehr reinzubringen, der hat den Film selber gesehen hinterher und fand ihn auch sehr gut. Also, dass er ihn relativ gut dargestellt hat, was er wirklich durchgemacht hat. Auch wenn er Medikamente nimmt. Also, er hat dann damals Medikamente genommen, im Laufe des Films sieht man das. Und was passiert, wenn er die wieder weglässt? Also auch mit allen Facetten. Und man sieht das alles aus seiner Sicht. Das ist echt sehr gut gemacht, der Film. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hat auch Oscars gewonnen. Wer das Krankheitsbild Schizophrenie an einer real lebenden Person mal nacherzählt haben möchte. Mhm. So auf Hollywood-Filmart. So, ne?
Du hattest gerade gesagt, es gibt verschiedene Bereiche, Sinneswahrnehmung,
ja.
Wahn.
Genau,
Wahn würde ich gerne nochmal.
Genau, Wahn wollte ich nochmal. Ne? Es gibt Beziehungswahn, also dass man sowas sagt wie irgendwie, ich werde verfolgt. Es kann aber auch sein wie Liebeswahn, ne? Dass man irgendwie denkt, so, das ist die Person, die muss ich unbedingt heiraten und das geht gar nicht anders und die hat mich angeguckt und liebt mich auch und so. Also Dinge voll fehl interpretiert und auch zu übertrieben rein interpretiert. Und es gibt. Von dem Warnsystem gibt es auch verschiedene, wobei wir müssen jetzt gucken, manche Sachen gehen mehr in den Bereich der Depression auch wieder rein, wie zum Beispiel Schuldwahn, dass man das Gefühl ist, man ist schuld an alles, vielleicht auch an das Schicksal der ganzen Welt und andere Dinge, ne? Also es kann auch depressive Anteile haben und da gehen auch dann, geht das Krankheitsbild auch in andere Erkrankungsbilder mit rein. Also dann rutschen wir schon so ein bisschen in Richtung Depression oder in Richtung sogar vielleicht manisch-depressiv. Also manisch ist ja das Gegenteil von Depression, wo bei einer Depression die Stimmung gedrückt ist, ist bei einer Manie die Stimmung ja sehr gesteigert, deutlich gesteigert.
Und reden wir dann von bipolaren Störungen?
Bipolaren Störungen, ganz genau. Bipolar im Sinne von zwei Pole, ne, sowohl oben wie auch ganz unten, so, ne, kann man das sagen. Und das führt halt dann zu solchen möglichen auch Phänomenen, dass ich Dinge fehlinterpretiere oder ne, sowas. Wobei man das schon klar voneinander abgrenzen kann, wenn man als Fachmann sich mit der Thematik auch auskennt. Das kann man sehr schnell erkennen. Auch muss man sich klar machen, dass wenn man an einer Depression leidet, die Diagnose Depression wird ja auch nochmal unterteilt, ab mittelgradiger Stärke, also mittelgradige schwere Episode oder schwere Episode, depressive Episode, kann man auch den Zusatz mit oder ohne psychotischen Symptomen dahinter schreiben, ne, oder angeben. Das hat auch eine eigene Schlüsselnummer. Das liegt daran, dass man, wenn man depressiv ist, unter bestimmten Umständen auch außersinnliche oder realitätsferne Wahrnehmungen haben kann.
Also ohne, dass ich eine Schizophrenie habe.
Ja, zum Beispiel, wenn jemand verstirbt und ich fühle mich dem so nahe, dann kann ich das Gefühl haben, ich habe den irgendwie gesehen oder ich fühle den, dass er bei mir ist oder, ne. Wobei man da auch immer sauber klar halten muss, und das geht jetzt in Bereiche rein, die, denke ich, die für diese Folge, zumindest für diese Folge jetzt nicht geeignet sind, ne? Inwieweit man je nach Glauben auch andere Erklärungsmodelle dazu anführen kann. Ne? Wenn man zum Beispiel sehr gläubig ist und man hat das Gefühl, die Seele ist nicht verstorben, die ist bei mir, ich fühle sie bei mir. Ne? Da würde ich jetzt auch nicht interpretieren, ob richtig oder falsch. Ich kann mir das eh nicht anmaßen. Ne? Hier jetzt aus der Perspektive, ich denke, da können wir mal irgendwann mal nochmal eine andere Folge von machen, damit wir auch, ich denke, das ist auch so ein so voll stigmatisiertes Thema. Also, dass man da mal ein bisschen mehr Klarheit reinbringt. Aber
welches Thema, Kurt? Einfach nur damit wir es mal benennen.
Ach so, das Thema Jenseits und überhaupt sowas gibt, Leben nach dem Tod, also so überhaupt Umgang mit Tod, mit Sterbenden, mit Seele, mit Verbundenheit zu irgendetwas oder, ne?
Machen wir
das
auf jeden Fall.
Machen
das
wir dann
auch auf der Liste.
Ja, ja. Ne, weil das tatsächlich sonst.
Aber ohne, dass wir jetzt genau abschweifen wollen.
Genau, hier bleiben.
Du warst noch bei Depressionen.
Genau, bei Depressionen ist es so, dass die Personen tatsächlich dann auch das Gefühl haben, wie, habe ich jetzt gerade die Stimme gehört oder, ne, sowas halt. Oder es kann auch in eine andere Richtung gehen, ne, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, dass man, wenn man den Job verloren hat, dass man jetzt auf einmal denkt, so, man hat so Verarmungsideen, die ganze Familie wird nichts mehr zu essen haben und ich werde jetzt wieder an allem schuld, die werden nie mehr glücklich werden und dann auch aus diesem Grund eventuell überlegen, sich umzubringen oder sogar die ganze Familie mit umzubringen. Ne, einfach aus der Sicht des Betroffenen betrachtet, um die anderen vor Schaden zu schützen.
Wir reden hier aber jetzt, du bist gerade wirklich bei Depressionen, nicht gemischt mit einer Schizophrenie.
Jetzt war ich gerade bei Depression, das war die Abgrenzung zur Depression. Also was ich jetzt gesagt habe, war gerade Depression.
War auch Depression?
Ja, das war alles Depression.
Okay.
Ne? Während, also mir ist klar, dass diese Folge sehr, sehr wissensgeballt wird und für viele wahrscheinlich eine Unterbrechung sein muss, weil da so viel Wissen transportiert wird. Es ist auch ein sehr komplexes Thema. Aber jetzt wieder zurück zur Schizophrenie. Es ist so, dass dieses Warnsystem tatsächlich, wie ich es gerade jetzt beschrieben habe, auch bis hin zu, ich habe das Gefühl, hier sind überall Abhör-Sachen, die mich alle abhören, ja, sogar eine Alexa und wer auch immer. Ne?
So. Alle wollen wissen, was ich
alle, genau,
ja, folgen mir, Verfolgungswahn.
Abzuhören, ja, so, ne, genau. Ja, also das ist jetzt zum Thema Wahn. Dann gibt es aber noch, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, es gibt verschiedene Formen von Schizophrenie. Es gibt zum Beispiel auch die Form, die nennt sich katatonische Schizophrenie. Das muss man wirklich gesehen haben, sonst kann man das gar nicht glauben. Das sind Personen, die sehr starr, lang in einer starren Haltung sind, also sich nicht bewegen. Wie Wachsfiguren quasi so richtig stehen, ganz lange. Da stehen die, bewegen sich nicht. Oder wenn die auf Toilette sind, kann das sein, dass sie dann, wenn sich die Hose anziehen wollen, plötzlich neben der Toilette sitzen, stundenlang und sich nicht bewegen. Die sind dann auch bedroht.
Die hattest du auch,
die Patienten? Die gibt es auch, ja. Es ist sehr selten, aber das gibt es auch, ja. Genau. Und die Personen, die sind tatsächlich, zuerst habe ich gedacht, so, wenn man sowas sieht, denkt man so, das macht die doch extra. So, also so ich als Laie damals, da war ich noch rein, nur ich glaube als examinierter Zivildienstleistender, ne, so hast du noch voll unerfahren, habe ich dann so gedacht, also unerfahren mit solchen Erkrankungsbildern und habe dann gedacht so, okay, vielleicht legt er mich ja doch nur rein oder, ne,
ja,
in der
klar,
nächsten Situation,
klar.
Also so Gedanken,
noch so
haben,
unerfahren
haben man gesagt, ja, unerfahren, ne, und dann, aber ich wusste natürlich schon, dass es auch anders ist, aber ich habe gedacht, ja, eine Stimme in mir hat gedacht, wer weiß, vielleicht ja doch, ne, aber nee. Ja, sowas erlebt ist, da kann man ganz klar sagen, das sollte man schon ernst nehmen. Es ist wirklich so, dass die gefährdet sind, auch dass sie dann Dekubitus kriegen, also eine wunde Stelle am Po, wo die sitzen. Ne? Oder auch, man muss überlegen, ob die nicht sogar auch eine Antithrombose-Prophylaxe kriegen sollen. Weil wenn man zu lange starr bleibt oder liegt oder so, ja, kann man so kleine im Blut, ne, so Thrombosen bekommen. Also so Blutgerinnsel, die sich dann irgendwann mal festsetzen. Ne? Und daran kann man auch versterben. Ne? So.
Hast du denn eine Idee, könnte man sagen, welche Erscheinungsform in Kraft tritt? Hat das, also, ne, woher das dann kommt,
gute
was dem
Frage,
zugrunde liegt?
Gute Frage, weil wir bewegen uns jetzt die ganze Zeit ja nur in dem, was die Lehrbücher, die Wissenschaft sagt. Ne? Ich würde behaupten, dass es schon ein Muster gibt. Also ein Muster, warum ich bestimmte Verhaltensweisen zeige. Ich würde behaupten, dass ein Muster die Persönlichkeit ist, die ich habe. Also was für eine Persönlichkeitsstruktur bringe ich generell schon mal mit. Mhm. Bin ich mehr der introvertierte oder der extrovertierte Typus, so als Beispiel. Dann könnte ich mir vorstellen, auch welche Rolle hatte ich innerhalb der Familie und welche Rolle habe ich auch selber gesehen. Also zum Beispiel wurde ich eher immer weggeschlossen oder wurde ich eher noch so im Mittelpunkt geholt oder also welche Rollen habe ich da auch noch bekommen. Ne? Das gibt's ja alles. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, welche Art von Symptome habe ich. Also es gibt, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, von es gibt noch einen anderen Typus von Schizophrenie, das sind die, die man erstmal gar nicht so erkennt. Also wo man vielleicht sagen würde, wenn das in der Jugend wäre, ach der zieht sich eher zurück, ist wie so ein Nerd. Also so jemand, der so ganz speziell in einem Bereich so sich so verhält, ja, wo man vielleicht sagt, ich sag jetzt mal ein Beispiel, irgendwie nur vom Computer hängt, wird man dann denken bei dem, ne, zieht sich zurück auf sein Zimmer, macht die Rolle runter oder was, ne, so nach dem Motto, hat keinen Bock auf Tageslicht, will lieber pennen, abhängen und so weiter, ne. Also man wird dann eher denken, so ein Typ, der keinen Bock hat, ja. Aber das nennt man dann an der Stelle auch hebephrene Schizophrenie. Wenn es eine Schizophrenie ist, das kann man jetzt nicht allen von den Verhaltensweisen, die ich genannt habe, denen nachsagen, aber es ist sehr schwer, das zu diagnostizieren. Das heißt, dieser Verlauf ist meistens schleichend und langsam, ja, und wird erst sag mal, sehr spät erkannt. Und das ergibt übrigens auch direkt Aufschluss über die Prognose, weil je schneller und heftiger die Auswirkungen der Symptome sind, also jemand, der heute noch gut drauf ist und morgen schon abgeht, weil er Stimmen hört, Dinge sieht und keine Ahnung, sich also super auffällig verhält, der hat eine bessere Prognose als jemand, der zum Beispiel über Jahre sich zurückzieht, immer sonderbarer wird, seltsamer und dann diese hebephrene Schizophrenie entwickelt.
Würdest du sagen, ist es so, weil derjenige das einfach über einen längeren Zeitraum so gelebt hat und man das erst wieder aus ihm rausbekommen muss? Oder warum ist es da dann schwierig? So.
Hast schon richtig formuliert. Man könnte mal wirklich denken, ne? So wie man das aus einem rausbekommt. Du hast recht, also es hat zu tun mit, es ist länger, schon dauert es an. Es kann sich auch mehr entwickeln, wenn man jetzt wieder die Stoffwechselstörungshypothese nimmt. Ja, es kann aber auch sein, das vermute ich, es wird auch immer mehr zu einem Teil der eigenen Identität. Also wenn ich über eine längere Zeit mit etwas beschäftigt bin, das betrifft jede Diagnose, auch ein Beinbruch.
Angststörung ist ja auch so ein Thema. Ne? Angst, alles. Also je länger ich mit Angst lebe. Ne?
Und jede Störung, ja. Jede. Zahnspangen, alles.
Okay.
Das ist so. Ja, also alles, was an Auffälligkeiten ist, wird zum Teil unsere Identität. Ja, Brille, ja, alles.
Ja, und, das stimmt, ja.
So, sehr und spannend. Das ist meiner Meinung nach mit ein Grund. Das ist so meine persönliche Meinung dazu. Ne? Und hebephrene Schizophrenie zeigt sich vor allen Dingen auf, dadurch aus, dass die sich, wie gesagt, zurückziehen. Da gibt es übrigens auch einen guten Film zu, den ich hier an der Stelle empfehlen kann und den ich sogar auch, wenn ich Unterricht in den Kinderkrankenpflegeschulen oder Krankenpflegeschulen gegeben habe, auch mal gezeigt habe. Das ist der Film Das weiße Rauschen.
Da wollte ich auch nochmal zu kommen.
Ja, der lief schon mehrmals im Fernsehen.
Das ist ja der mit Film. Daniel Brühl, ja, ne?
Super Film, genau, Daniel Brühl.
Aber kann der ist ja
nur empfehlen.
Ist da nicht Schizophrenie Drogen injiziert? Also ist das nicht bei der Pilze nimmt in dem Film?
Genau, das ist eine drogeninduzierte Psychose, so nennt man das
induzierte,
dann.
Genau.
Eine drogeninduzierte Psychose. Also durch Drogen ausgelöst eine Psychose, also eine schizophrene Erkrankung, ja, so, wobei Psychose und Schizophrenie nicht unbedingt immer gleich zu sehen ist. Psychose ist erstmal ein Phänomen von Symptomen, so, ja, während Schizophrenie schon ganz klar eine Unterkategorie davon ist. Also Psychose kann auch tatsächlich sowas sein wie aus Drogen induziert in bestimmten Bereichen. Aufbröselnd, ja, das kann sein, kann aber sein, und das ist tatsächlich im klassischen Sinne, wird die Schizophrenie da immer mit zugezählt, dass man sagt, okay, es ist erstmal rein nur Schizophrenie, es ist eine Schizophrenie, also wird immer gleichgesetzt, wie so ein Synonym, aber bei Psychosen, das kann auch noch ein ganz anderer Bereich, also kann sowas wie wahnhafte Störungen, es können unterschiedliche Formen davon sein.
Ne? Ja, verstehe.
Ja?
Was ich auch noch spannend finde, ist, wann tritt denn eine Schizophrenie meistens auf? In welchem Alter? Kann man das so pauschal sagen?
Ja, wann das alles, es gibt es so, es gibt bei Jungs, sagt man, gibt es einen Gipfel, also wo es auftritt, ne, wo es losgeht. Ne? Das ist meistens in der Pubertät so, späte Pubertät. Und während die bei den Frauen zwei Gipfel gesehen werden. Einmal so in der späten Pubertät, also sagen wir so zwischen 18, 19, so 17, 18, 19 rum, ne? Wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, bis 20, 21, so meine ich. Und hat einen zweiten Gipfel nochmal nach 30, so 30 bis 34 Jahre. Wobei, auch für die Hörer, die jetzt sehr spitzfindig selber recherchieren, ne, ich habe jetzt die Zahlen, das haben wir jetzt hier nicht im Podcast gemacht, jetzt ganz genau akribisch rausgesucht. Ne? Wir besprechen das gerade, ne?
Ja, klar.
So, um es zusammenzufassen. Wir sind ja jetzt kein...
keinen Anspruch auf wissenschaftliche Vollständigkeit, auf wissenschaftliche Vollständigkeit, genau, und wissenschaftliche, also, Aktualität zum Beispiel auch, ne?
Ja, wobei, das muss man schon sagen, um das deutlich zu machen, alles, was ich sage, ist schon so, es ist schon so stimmig, nur wenn es um genaue Zahlen geht, also genau das Jahr oder so, dass, wenn das ein Hörer ganz genau wissen will, da würde ich dann empfehlen, dann nochmal nachzusehen.
Also, ja, wo ich es auch sagen, schwierig finde, ne? Es gibt ja so häufig dann irgendwie neue Forschungsergebnisse, die wir dann vielleicht auch noch nicht mitbekommen haben, also das heißt...
Ja. Vielleicht oute ich mich da an der Stelle auch nochmal. Das liegt daran, dass ich das jetzt auch so ein schwammiger, was die konkreten Zahlen betrifft, bin, weil ich habe einfach so viele Erfahrungen gemacht, dass da Fälle sind, die da aus diesen klassischen, sagen wir, Aufzählungen rausfällt. Das kenne ich noch damals aus der Krankenpflege. Da wurde jemand für tot erklärt, also im Sinne von Krebserkrankung, hat nur noch ein halbes Jahr zu leben, und der lebte dann noch 10 Jahre weiter oder 15 Jahre. Also so viel zum Thema Statistik. So, das soll jetzt aber nicht heißen, dass man sich daran nicht orientieren kann. Es gibt schon eine Orientierung, deswegen nenne ich ja jetzt auch grob die Zahlen, aber ich finde das auch wichtig, dass wir das nochmal hier nochmal so aufmachen, ne? Dass wir da das sagen, wir haben schon einen Anspruch auf Richtigkeit.
Nee, das natürlich.
Das schon,
ja, klar.
Nur nicht jetzt halt bei konkreten Zahlen. So. Genau. Ja. Wo waren wir? Das ist ein sehr komplexes Thema. Vielleicht nochmal hebephrenische Schizophrenie. Soll ich da nochmal zurückgehen?
Weil du hattest auch den Film Das Weiße Rauschen angesprochen. Wolltest, glaube ich, da noch was zu sagen?
Ja, genau. Weiße Rauschen, genau. Da hast du ja nochmal wegen Drogen induziert, das nochmal eingeworfen. Ja, der Film zeigt sehr eindrücklich, wie jemand durch seine Persönlichkeit, durch seine Struktur schon gezeichnet ist. Auch durch seine Schicksalsschläge aus der Vergangenheit. Wobei das jetzt allerdings in dem Film ein fiktiver Film ist. Das heißt, eine erdachte Geschichte. Aber von einer Person gedreht, die sich schon sehr genau mit dem Thema auseinandergesetzt hat und quasi die wichtigsten Fakten zusammengestellt hat. Und ich kann sagen aus meiner Erfahrung, dass der Film schon sehr nah an der Realität ist. Und er zeigt vor allen Dingen, wie sich dieser junge Mann durch Drogen, die er konsumiert, plötzlich die Symptome total, verbreiten oder zeigen bei ihm. Also dann hört er plötzlich wirklich die Stimmen, die ihm sagen, was er tun soll, ja, und so weiter. Und das sieht man in dem Film ganz, ganz gut. Und dann sieht man auch, was passiert, wenn er Medikamente nimmt, wie es ihm geht, ne? Und damit, und wie auch das Umfeld darunter leidet. Das ist sehr, sehr, sehr spannend und auch realitätsnah dargestellt. Es ist übrigens ein sehr bedrückender Film, also weil man das aus seiner Sicht sieht. Also man hört wirklich im Film auch die Stimmen. Also das ist schon nicht, ist keine leichte Kost. Ne? Und das Ende ist jetzt eine Interpretation des Mannes, der das Buch und die Regie geführt hat. Ich glaube, das ist sogar die gleiche Person. Und aber das ist jetzt nicht unbedingt immer realitätsnah.
Aber nochmal vielleicht darauf zurückzukommen, wie kann man es denn entdecken? Vielleicht auch an, weiß ich nicht, Leuten, die einem wichtig sind, oder auch natürlich man selber, wenn man jetzt das Gefühl hat, irgendwie, ich habe da irgendwie, oder ich stelle mich selber in Frage, ob das vielleicht der Fall sein könnte, schizophren zu sein.
Ja.
Sind denn so, genau?
Ja, also erstmal, man muss sich klar machen, das habe ich in der Kinderklinik schon gelernt, wenn ich da als Psychologe Jugendliche schon hatte, die, wo man unsicher war. Und das hatte ich jetzt, glaube ich, da waren schon 3-4 Fälle, also relativ wenig Fälle mit der Fragestellung. Aber ich hatte in zwei Fällen einen konkreteren Verdacht. Und da muss man sich vorstellen, wenn man im Jugendalter so eine Diagnose ausspricht, wenn sie nicht zutrifft, kann das wie so ein Stigma werden. Also die Person wird ein Leben lang mit so einer Diagnose vielleicht verfolgt bleiben, so, weißt du, wie ich das meine? Also so festgelegt sein, ne? Aber es gibt schon, ich würde empfehlen, dass wenn jemand unsicher ist oder sich nicht sicher fühlt, eher nochmal zum Arzt gehen. In dem Fall wird wahrscheinlich der Hausarzt am wenigsten wissen, damit möchte ich die Hausärzte nicht abwerten. Aber es ist so, dass diese Diagnose gerade durch den sehr unterschiedlichen Verlauf, wie ihr das ja jetzt auch schon hier hört, während ich die ganzen Sachen erkläre,
tatsächlich schwer
herauszufinden und bedarf auch einer längeren Begleitung, also auch diagnostischen Begleitung. Ne, das ist tatsächlich nicht so mal eben zu pauschalisieren. Das ist echt so. Und so eine Diagnose sollte man auch nicht zu schnell vergeben. Und am besten sollte man zu einem Facharzt, das sind dann in dem Fall die Psychiater, oder vielleicht sogar in eine Fachklinik, wo vielleicht Ambulanzen sind, die sich mit Schizophrenie gut auskennen. Ne? Mhm. Also ich persönlich zum Beispiel behandle diese Erkrankungsbilder auch in meiner Praxis, allerdings nicht als Hauptbehandler, das sind in dem Fall die Psychiater, weil eine Psychose, Schizophrenie, ne, in der Regel, jetzt sage ich etwas, was nicht meine persönliche Meinung ist, sondern erstmal das, was empfohlen wird, ne, auf jeden Fall eine medikamentösen Begleitung erforderlich macht. Das ist auch ein riesengroßes Thema bei der Schizophrenie, weil die einzige sinnvolle Behandlungsmethode laut Lehrbuch ist die medikamentöse Begleitung.
Macht für mich auch erstmal Sinn nach deiner Erklärung, dass es ein biochemischer Prozess ist, den man ja damit versucht in den Griff zu bekommen.
Genau. Ist gleichzeitig aber auch das gleichzeitig größte Problem bei dieser Erkrankung, weil zum einen muss man sich vorstellen, dass die Medikamente sind sehr tiefgreifend. Also alleine, wenn ich ein Medikament nehme, was meine Wahrnehmung bei Stimmenhören, beim Sehen, beim Fühlen verändert, macht mich automatisch anders. Die Personen sagen, dass sie sich manchmal fühlen wie ein Zombie, wie in Watte gepackt, wie so neben sich stehend, nicht neben sich stehend, so eingeengt in ihren Möglichkeiten. Das ist manchmal auch richtig formuliert. Ne? So, also das ist tatsächlich ein Riesenproblem, was auch der Grund ist, warum die meisten Fälle in der Psychiatrie deswegen sind, weil die Medikamente absetzen. Also bei Schizophrenie. Die sagen dann, ich möchte das nicht mehr. Allein diese ganzen Nebenwirkungen, ja, bringen auch teilweise Probleme in der Sexualität mit sich, dass sie dann eventuell Potenz- oder Erektionsprobleme oder auch eventuell auch bei Frauen Libidoverlust oder auch andere Phänomene mit sich bringen, ne? Dass man dann sagt, das passt nicht, das ist so, ne? Oder es geht nicht mehr. Und das will man ja dann auch nicht. Ne? Und das führt dann, oder auch wenn man schwanger wird. Auch eines der Gründe, wenn man schwanger wird mit Schizophrenie, ne? Das ist sowas, was nicht zu unterschätzen ist. Also da wird häufig dann gefragt, muss ich das Medikament absetzen? Sowas, ne? Das ist schon, eins muss man sich ganz klar machen. Also erstmal, man kann natürlich schwanger werden. Man kann auch, man muss nicht Angst haben, dass das Kind auch schizophren wird. Das ist Quatsch mit Soße. Ne? Weil die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht bei 100%. Dass das Kind an Schizophrenie erkrankt, würde ich jetzt auch erstmal gar nicht von ausgehen. Ich sage absichtlich erstmal, weil es zu viele Faktoren gibt, die das mit beeinflussen. Ich würde auf jeden Fall, wenn Personen betroffen sind von dieser Thematik, würde ich immer empfehlen, sich gut fachlich begleiten zu lassen. Und gut heißt für mich, ich habe einen Facharzt vor mir, der sich mit der Thematik gut auskennt, der weiß, wovon er redet und eventuell, weil man muss sich vorstellen, die Fachärzte haben nicht so viel Zeit. Die haben vielleicht 10, 15, 20 Minuten, wenn überhaupt, Zeit für mich, wenn ich da hingehe. Und das einmal im Quartal oder so. Das kann zu wenig sein. Je nach Fragestellung kann man dann eher in Ambulanzen sich noch vorstellen oder vielleicht sogar, dass man dann zu einem ambulanten Psychotherapeuten geht, der sich dann mit der Diagnose...
Also spricht zu dir.
Zum Beispiel, ne? Genau. Oder jemand, der, genau, oder vergleichbar.
Ja, das, was wir konkret haben. Also,
Genau. Also zu mir kann man auch damit kommen, klar, aber soll jetzt keine Werbung sein für alle Betroffene da in dem Zusammenhang, aber einfach so, um nochmal sich, also ich meine, ich kann das, aber ich will nur mit sagen, bin total überlaufen. Das ist keine Werbeveranstaltung hier, ne, sondern es ist eher eine Orientierung. Also das, ich will damit sagen, die Personen können sich natürlich auch psychologische Psychotherapeuten aussuchen mit dem Schwerpunkt.
Wir werden auch auf jeden Fall versuchen, wahrscheinlich entweder auf der Facebook-Seite oder vielleicht sogar hier nochmal Kontaktsachen reinzupacken zu den entsprechenden Themen. Dass die Leute macht wirklich Sinn. Auch das Gefühl haben, die haben eine Anlaufstelle.
Ja, macht
Sinn. Dass du da vielleicht quasi, ja, vielleicht auch entsprechend des Themas, was wir haben, vielleicht auch mal einen Fachkollegen nennst oder so, der da wirklich ganz speziell weiterhelfen kann. Muss jetzt nicht in dem Fall sein, aber vielleicht hast du auch mal...
Ja, wobei wir sprechen ja ganz Deutschland an oder weltweit
die Hörer. Stimmt, ne?
Das kann man jetzt nicht mal eben hier auf die Region begrenzen, aber ich kann zumindest sagen wir mal ein paar Anlaufstellen geben, wo man entweder mehr Informationen kriegt oder je nachdem, wo man sich befindet, auch örtlich Hilfe bekommen kann. Aber generell, pauschal, würde ich auf jeden Fall empfehlen, bitte nicht übers Internet sich schlau machen, weil da findet man dann eher das oder das oder das, ja, die, was vielleicht nur persönlich, es sind dann persönliche Erfahrungen, ne? Ich würde wirklich empfehlen, zu einer Person zu gehen, wo ich mich A, gut aufgehoben fühle, wo ich mich gesehen fühle als Mensch, ja, und wo die Person sich auch gut mit dem Thema auskennt. Das wären für mich die Bedingungen. Alles andere dann wird sich mit der Zeit dann auch zeigen. Ne? Mhm. Genau. Aber jetzt Medikamente nochmal, sollten wir nochmal kurz drauf zurück. Ne? Mhm. Weil Medikamente ist tatsächlich so mit immer diskutiert, eines der häufigsten, Behandlungsmethode laut Wissenschaft. Allerdings kann ich hier an der Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen, es gibt auch parallel andere Möglichkeiten einer Behandlung. Ne? Ich kann jetzt der Vollständigkeit halber, weiß ich jetzt nicht alle auswendig, aber es gibt sicherlich auch sowas wie eine Elektrokrampftherapie unter Narkose. Das ist etwas, nicht, dass ich das jetzt bevorzuge, ich will nur damit sagen, das ist etwas, das gibt es auch. Das ist eine Methode, wo unter Vollnarkose, früher halt ohne Vollnarkose, der Körper mit gewissen Elektroschocks konfrontiert wird, ja, dass die Rezeptoren, die auch elektrisch funktionieren, wie so eine Art Reboot, ja, also nochmal neu hochgefahren werden. Man vergisst dadurch jetzt nicht Dinge, ja, unbedingt. So, also die Betreffenden sagen jetzt nicht, dass sie das vergessen haben, ja, aber es ist dann so, dass sie von denen, die das machen, viele sagen, dass es denen hilft. Ich habe zwei Klienten kennenlernen dürfen, die das gemacht haben in der Klinik. Die haben jetzt schon, also man hat schon das Gefühl gehabt, dass es denen etwas besser ging. Na, also das schon, wobei das bei mir jetzt schon zu lang zurückliegt, als dass ich jetzt das direkt belegen könnte, dass es an dieser Methode lag, dass es denen besser ging, ne? Aber es ist mit einem Verfahren, was es gibt. Aber ich kenne auch aus der Traumatherapie, ja, wenn ich dran denke, bei Franz Rupert habe ich ja die Weiterbildung gemacht, ne? Und da gab es auch Fälle, wo die Betroffenen eine Schizophrenie bekommen haben als Diagnose, ja, und wo er durch seine Therapievariante wirklich Erfolge gezeigt hat, also wo ich gedacht, also anfangs war ich skeptisch, habe gedacht, boah, wie geht das denn, ne? Ja. Aber es ist unglaublich, ne? Möchte ich jetzt, soll jetzt keine Werbeveranstaltung für bestimmte Professoren oder Ansätze sein, sondern ich möchte einfach damit Mut machen, Betroffenen, die einfach sagen, mir hilft das ein oder andere nicht, und ich möchte irgendwie doch trotzdem, dass es mir weiterhin gut geht. Ja. Ja. Wobei, das muss ich jetzt der Vollständigkeit halber sagen, wenn es um eine Grundstabilisierung geht, Grundstabilität, ist tatsächlich das Medikamentöse gerade auch da eine relativ sichere Methode. Die löst nicht das Problem, möchte ich hier nochmal betonen, wie bei allen anderen psychischen Störungen auch. Die Medikamente lösen nicht das Problem, die helfen mir nur, damit anders umzugehen. Und anders muss nicht besser sein, ist aber auf jeden Fall eine relativ sichere Methode, um eine gewisse Stabilität zu erhalten. Ob ich diese Art von Stabilität gut finde, für Außenstehende, die werden wahrscheinlich sagen, super, dir geht es ja viel besser. Aber die Betreffenden sagen vielleicht, nee, das bin nicht ich, so kenne ich mich nicht. Ne? Und deswegen, ich hoffe, dass ich das damit gut darstellen kann, wie komplex und problematisch und auch, wie soll ich sagen, unterschiedlich das Thema gewertet werden kann. Ne?
Ich finde es unfassbar spannend, weil ich auch denke, also jetzt auch die ganze Zeit beim Zuhören hast du auch ganz viel erzählt, was mir selbst auch nicht klar war. Ich als deine Schwester, die ja auch schon viele Themen mit dir mitkriegt und deinen Werdegang ja auch mitbekommen hat, wir haben uns ja auch viel über Schizophrenie unterhalten.
Ja.
Oder auch, ne, also so, ich habe ja jetzt mit solchen Störungen wirklich kaum Berührung. Finde es aber trotzdem wirklich spannend, weil du es nochmal ein bisschen klarer darstellen kannst. Also wir haben das ja also in der Vergangenheit häufig gehabt, wenn du mir von Schizophrenie erzählt hast, dass ich irgendwie so ein bisschen unbefriedigt aus dem Gespräch rausgegangen bin, aber einfach nur, weil es auch wirklich ein sehr, sehr schweres Thema ist.
Ja.
Und ich habe eine Sache noch, die ich auch wirklich gerne ansprechen will, ist, ich weiß noch, da hast du irgendwann mal aus deinem Klinikalltag erzählt, da warst du, glaube ich, auf der geschlossenen geschlossenen Station. Und da hattest du mir irgendwie erzählt, dass da ein Patient kam und irgendwie ein Glas Wasser wollte und sagte, ich sag jetzt mal irgendeinen Namen, ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, was das war, so, der Wolfgang möchte gerne was trinken. Und dann war das aber halt nicht er, sondern so im Grunde seine gespaltene Persönlichkeit.
Ach so.
Also jetzt will ich auf das Thema gespaltene Persönlichkeiten hinauskommen,
ja,
also ne, drauf hinaus.
Ja.
Kannst du das, fasst man das auch unter Schizophrenie?
Das ist tatsächlich komplexer. Also so Phänomene, die du gerade beschildert hast, kann es auch im Rahmen der Schizophrenie geben. Aber es ist tatsächlich dann ein anderer Zusammenhang. Also wenn ich der Überzeugung bin, ich möchte ganz gern was dafür Wolfgang und Wolfgang ist ein Teil meiner Persönlichkeit oder so, ja. Und dann ist es schon so, das geht so mehr, es geht in den Bereich der Persönlichkeitsstörung rein. Das ist nochmal ein Sonderbereich.
Ja, ja? Stimmt, okay.
Weil im Rahmen der Schizophrenie wäre das nur, wenn er sagen würde, er würde ganz gerne ein Glas Wasser für Wolfgang haben und Wolfgang wäre vielleicht ein Begleiter von ihm, eine Stimme, die er hört.
Aber es ist nicht Teil seiner Persönlichkeit.
Genau, die Personen sagen dann, das ist eine Stimme, die ich höre. Und dann, wenn ich da mal frage, wo ist die Stimme denn, dann kann der Person, kann er auch sagen, ja, die ist da, da sitzt die da hinten oder die guckt oder so. Und je nachdem, wo ich mich befinde, das ist vielleicht auch nochmal interessant, wo ich mich befinde, ist das Wahn oder auch das Stimmenerlebnis eventuell anders. Also das heißt, zum Beispiel kann ich in ländlicheren Regionen, wo vielleicht der Glaube auch nochmal einen anderen Schwerpunkt hat, ja, vielleicht katholischer geprägt oder wie auch immer, kann das sein, dass ich dann das Wahnhafte da eher sowas wie Satan annimmt oder so. Ja, dass ich dann auf einmal irgendwie einen bösen Mann in der Ecke sehe oder sonstige Sachen. Solche Phänomene gibt es, das ist nicht aus der Luft gegriffen. Ne, während ich vielleicht in städtischen Kulturen das vielleicht dann, oder in städtischen Regionen so, nicht Kulturen, sondern in städtischen Regionen, das vielleicht eher in so einem Bereich habe, dass ich dann da eher eine bestimmte Person oder eine bestimmte Stimme, die vielleicht nicht sofort in Richtung Satan oder so geht, sehe.
Jetzt hattest du gerade so häufig dunkle Stimmen genannt, also so Dinge, ja, die eigentlich negativ sind.
Ja, imperativ sagt man dazu, Befehlsformen zum Beispiel. Hm? Imperative Stimmen.
Imperative, genau, ja, also befehlende Stimmen, ja, sozusagen. Aber also vor allem hast du jetzt gerade, finde ich, so Negativfälle beschrieben, also Satan oder ne, irgendwie, keine Ahnung, ich muss die Familie umbringen oder sowas, sagen wir jetzt mal, als wirklich harte Beispiele. Ist es wirklich häufig der Fall, dass das negative Stimmen sind?
Nein.
Also, kann das alles sein?
Ja, kann alles sein. Also ich meine, es ist wahrscheinlich am häufigsten und jetzt rede ich aber auch wirklich, müssen die Hörer auch wissen, nur von denen, die A, ich kenne. Ich kenne ja nicht alle. Und B, von dem, was die Literatur sagt. Ne? Aber es gibt, ich weiß von einem Fall, der sagte mir, er findet die Stimme super. Was die Stimme seiner, ich glaube, das war damals Schwester, wenn ich mich erinnere, damals, was das die Person gesagt hat, das war seine Schwester. Der hat immer die Stimme von seiner verstorbenen Schwester gehört. Ne? Ja.
Ja, die mit ihm. Aber die war dann positiv.
Die war dann positiv. Ja, die war dann hat mir ja gesagt, mach das doch und das doch gut und das. So. Mhm. Ne? Ja. Aber Imperativ heißt wirklich Befehlsform im Sinne von, du bist schlecht, du bist doof, du darfst das nicht, trink jetzt nichts, ess jetzt nichts oder.
Das ist auch ein gemeinsamer Nenner.
Bring mich um oder so. Hm?
Das ist also auch ein gemeinsamer Nenner. Das ist meistens Befehls.
Das wäre jetzt der Bereich Befehlston, genau, imperative Stimmen. Und dann ist auch noch die Frage, haben wir eine oder haben wir mehrere? Also gibt es ja auch noch. Kann ja sein, dass eine. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Stimmen miteinander reden über einen. Mhm. Und nicht mit einem. Mhm. Weißt du, ich meine?
Ja.
Also, dass die Stimme sagt, guck dir den an. Da. Das ist bei dem Film Das weiße Rauschen so. Da reden die Stimmen nicht mit dem Schauspieler, sondern über ihn.
Mhm. Das ist auch die Frage, inwiefern führt mich das wirklich in so eine absolute, wie soll ich sagen, also wird man ja wirklich verrückt bei, ne? Das heißt, in dem Fall muss man ja wahrscheinlich Medikamente nehmen, um das einfach, also sind die Stimmen dann auch weggehört?
Nein. Die Betreffenden sagen, also zumindest das jetzt, was ich sage, die Rückmeldung der Betroffenen, ne? Dass die Stimmen sind unterdrückt. Also sie hören die gedämpft, ganz leise, wenn die sich ablenken. Das ist so ein bisschen, wenn man, ein gutes Beispiel ist Radio. Ja, du hast ein Radio und hast es dann leise laufen.
Okay.
Ja?
Aber du wirst sie nie im Grunde ganz los.
Nein. Also zumindest das ist der Stand im Moment der Wissenschaft.
Mhm.
Ja, also so zumindest der Stand der heutigen Situation, also bisher, was ich auch weiß, auch von der Literatur her. Ne? Aber ich bin davon überzeugt, dass es Möglichkeiten gibt, auch das zu behandeln, also im Sinne von auch wirklich zu heilen. Also bin ich davon überzeugt. Aber ich würde mal behaupten, dass das wissen wir noch nicht, wie das geht. Und ich würde auch behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier vielleicht doch eine Traumatisierung haben und kombiniert natürlich auch mit einer organischen, nicht zu unterschätzenden auch Komponente, vielleicht auch wirklich an den Hand gehen.
Mhm.
Und ich habe schon Klienten behandelt, die Schizophrenie haben als Diagnose und haben aber auch genug Traumata im Hintergrund gehabt. Ja? Mhm. Sexueller Missbrauch oder ich weiß nicht, ob der ein oder andere Hörer das noch kennt. Früher wurden die Kinder auch einfach zu Hause eingeschlossen nachts, ne? Und dann sind die Eltern noch weggegangen und so. Und solche Sachen, solche Phänomene, die darf man nicht unterschätzen. Die sind richtig, können richtige Traumata mit sich aufrufen. Ne? Also das ist
kann ich mir vorstellen.
Ja, ne? Richtige Ängste und Paniken und Kinder machen das auch, ganz kleine Kinder. Das machen die noch nicht mal jetzt in so Trauma traumatischen Situation, aber dass die sich dann einen imaginären Begleiter haben. Mhm. Ja, also so, dass die mit jemandem reden oder sowas, ne? Oder so, das gibt es. Das hat nichts mit Schizophrenie zu tun. Da kann man keine Angst haben. Mhm.
Ja. Das heißt, vielleicht nochmal als Fazit, nicht, dass wir jetzt unbedingt nur an Betroffene adressieren, aber grundsätzlich finde ich es auch sehr spannend. Was sind denn so erste Warnsignale? Kann man das trotzdem irgendwie verallgemeinern? Kann man irgendwie versuchen, das einzugrenzen? Warnsymptome, erste, ne?
Also finde ich schwer. Also die, wenn man jetzt sagt, von denen, wo es relativ schnell eskaliert, ne, da wird man das dann merken, also direkt sofort merken, weil die reden anders, ja, die fühlen sich verfolgt oder schreien einen an oder fangen an irgendwie, was ich, Türen und Fenster zu basteln oder ja, irgendwie Schränke umzurücken. Also das fällt auf jeden Fall auf. Die einen schleichenden Verlauf haben, würde ich fast sagen, die sind schnell zu verkennen als ja, Betroffene, die dann sich eher zurückziehen, vielleicht eher depressive Symptome haben, aber Gedankengut haben, was schizophrenen Charakter hat. Also die zum Beispiel Stimmen hören, aber sich eher zurückziehen und leise werden.
Okay. Ja, es ist halt wirklich, man merkt es halt immer wieder in deinen Ausführungen, ist halt wirklich unfassbar schwer, ne? Und dass du auch sagst, die Diagnose ist da halt wirklich so immens wichtig.
Ne? Ja, und auch wichtig, ja, also was heißt gute diagnostische Abklärung,
genau,
ne? Die ist ganz wichtig, das stimmt. Ja. Und muss ich noch fairerweise wirklich der Vollständigkeit halber sagen. Was man sagen kann ist, Betroffene nehmen nicht selten Drogen. Nicht alle, aber viele. Und jetzt ist die Frage natürlich, ne, kann
welche
es sein,
Drogen?
Dass, ja, Cannabis, ja, oder auch Designerdrogen, ne, es kann auch sein, sowas wie Ecstasy oder auch andere Pillen, ja, die man dann schmeißt und dann ist man plötzlich gut drauf oder man hört dann die Stimmen nicht mehr so, ne? Man hört vielleicht auch dann ganz laut Musik, weil je lauter die Musik, umso weniger höre ich die Stimmen, ne? So, ja, das kennt vielleicht jeder oder fast jeder Jugendliche noch, dann wenn die Eltern rumschreien oder so, dreht man noch lauter oder dass man die gar nicht mehr hört, wenn die unten labern, dann so, ne? So überspitzt formuliert, ne? Und das so das Phänomen, wenn man so will, ne? Und bei Drogen ist das Problem, wenn eine drogeninduzierte Psychose vorherrscht, ist die Behandlung eventuell schwieriger, weil ja schon eine durch die Substanz ausgelöste Erkrankung oder Verstärkung der Erkrankung vorliegt. Und das heißt, durch Medikamente, die ja auch nichts anderes als eine chemische Variante sind im Gehirn, also wenn man was versucht zu beeinflussen, das eventuell erschweren kann. LSD ist zum Beispiel ganz interessant nochmal. LSD, ja, von dem Hoffmann, der hat das ja herausgefunden, was LSD ist, durch Selbstversuche. Das ist ein relativ schizophren ähnlicher oder naher Zustand.
Ah, okay. Ja,
hat was mit den Botenstoffen und den Neurotransmittern zu tun. Mhm. Na, weil das ähnlich wirkt, ne, im Gehirn. Und das ist halt auch nochmal interessant, so zur Abgrenzung. Ne, ich würde jetzt sagen, keine Drogen nehmen, aber hier auch nochmal ganz deutlich, wenn irgendwelche Hinweise sind oder ähnliches, auf jeden Fall keine Drogen. Und bei den Betroffenen würde ich auch sagen, wenn da Betroffene zuhören, Drogen ist häufig auch eine Art von Selbstmedikamentation. Also wo man versucht, sich selbst zu therapieren. Ne? Da greift man dann zu Drogen, um bestimmte Symptome zu unterdrücken. Mhm. Und den Personen würde ich auf jeden Fall dringend dazu raten, lieber nochmal eine Vertrauensperson aufzusuchen, die fachlich ist. Also eine fachliche Person, die Vertrauensperson werden kann, wo man nochmal gucken sollte, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, damit umzugehen.
Ne? Aber das heißt, du sagst schon, Schizophrenie kann ausgelöst werden auch durch Drogen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Okay.
Definitiv.
Aber das heißt aber, dann ist die Krankheit schon in mir veranlagt und ich...
Das ist eine gute Frage. Die ist berechtigt und wird diskutiert. Okay. Also ich muss sagen, ich finde es schwierig, so schwarz-weiß zu sagen, ja oder nein. Mhm. Ich würde im Moment vermuten, dass es beides gibt.
Okay.
Würde ich vermuten.
Verstehe.
Ja, also, aber ich glaube, dass die Wissenschaft, wenn man jetzt rein wissenschaftlich guckt, würde man sagen, die Drogen lösen die Erkrankung aus.
Und kannst du so aus der Praxis sagen, was... Das ist jetzt schwierig, wahrscheinlich möchte ich da auch gar nicht so festnageln, aber hast du einen Erfahrungswert, ob es häufiger durch Drogen auch induziert ist oder ob es ne, aus einem herauskommt.
Ja, das kann man so nicht sagen.
Kann man nicht
also,
sagen.
Nee, das okay. kann man nicht sagen. Nee. Okay. Also ich kenne einige Fälle und das sind nicht wenige, die hatten gar keine Drogen im Spiel.
Okay. Ne? Ja.
Also ich weiß zum Beispiel von einem, das werde ich nicht vergessen, der kam mit depressiven Symptomen, bis sich herausgestellt hat, dass er eine Schizophrenie hat. Der hat da Medikamente bekommen, dem ging es unter Medikamente deutlich besser. Das war auch ein Klient, ein Proband aus meiner Studie noch, ne, von der Diplomarbeit. Und ich weiß noch, dass ich habe immer eine ganz saubere, detaillierte Anamnese gemacht von den Betroffenen. Und bei dem Wiedersehen, also bei der Messwiederholung, habe ich mit ihm nochmal gesprochen und da war er in Tränen aufgelöst. Hat er gesagt, ja, es fällt ihm schwer zu akzeptieren, dass das ein Thema ist, was vielleicht ein Leben lang bei ihm vorherrschen könnte, aber ihm geht schon deutlich besser. Er ist nicht mehr bei seinen Leistungsmöglichkeiten wie am Anfang vor der Erkrankung, aber bei ihm war es eine hebephrene Schizophrenie, also was Schleichendes, ne, depressiv eher interpretiert. Okay. Und der hat aber durch Medikamente hatte eine deutliche Stabilisierung gehabt und konnte auch seine Ausbildung erfolgreich beenden. Ne? Das sind übrigens, dann sind wir auch nochmal bei dem Punkt, den möchte ich hier nochmal betonen. Es gibt auch Schutzfaktoren, also wo in das betrifft jedes psychische Erkrankungsbild, ne, womit man sich selber schützen kann oder stärken kann. Und die aber, wenn man das nicht hat, auch gleichzeitig Risikofaktoren werden.
Kannst du es nochmal besser also, auf den Punkt bringen,
ja, was sagt,
du
damit meinst sagt, mit genau, Schutzfaktoren? Man sagt Resilienz oder auch Risikofaktoren. Resilienz sind die Dinge, die mich schützen, die, wenn ich die habe, mich absichern. Die mich wie so eine Art Polster vor Risiken oder Gefahren oder aus dem Gleichgewicht fallen schützen. Oder weißt du?
So. Klar, aber kannst du es konkret machen,
meinst du? Beispiele meinst du?
Ja.
Ach, Beispiele. Ja, klar.
Ja, oder halt, also, ne? Also irgendwie, ich kann es noch nicht ganz verstehen ja, in dem also, Zusammenhang. Was na, meinst gut, du
okay,
da genau mit?
Okay. Ja, Beispiel wäre, wenn ich eine Partnerschaft habe. Wenn ich einen Partner habe, der bei mir ist, der mich in guten und schlechten Zeiten begleitet, der mich immer wieder an die Realität orientiert, der mir den Rücken stärkt und so, ist das ein Schutzfaktor. Schutzfaktor davor, dass ich zum Beispiel vielleicht an manchen Tagen die Hoffnung aufgebe und vielleicht Drogen nehme.
Ah, und oder, du meinst, das hilft dann den Betroffenen?
Ja, oder genau, ja, natürlich.
Jetzt
ja,
weiß
ja,
ich, was du meinst.
Ja, ja, klar. Also es ist gemeint für die Betroffenen, die an dieser Erkrankung, die an dieser Störung erkrankt sind. Ja, ja, ja klar. Ne? Oder also Partnerschaft, ein Job, ja, ein gutes soziales Netzwerk. Ne? Das sind alles so Schutzfaktoren, die mir helfen. Ja, so als Beispiel. Ja,
und verstehe.
Wenn ich das nicht habe, sind es gleichzeitig potenzielle Risikofaktoren, die es nochmal verschlimmern können, nicht müssen.
Okay. Ne? Ja, also ich finde, wir haben schon echt eine Menge jetzt über Schizophrenie erfahren. Ich habe,
Entschuldige. Ich habe noch zwei Sachen, die noch vielleicht interessant sind, ergänzend.
Ja.
Zum einen, der Mythos, sind die gefährlicher, die Menschen? Also, dass man Angst vor den Leuten haben sollte, die Schizophrenie haben. Nein, sind die nicht. Die Personen sind nicht gefährlicher als alle anderen auf dieser Welt. Na, auch wenn die wütender sind in den Momenten oder sowas. Ne? Aber wenn wir jetzt jemanden haben, der die Realität verkennt, das muss ich fairerweise sagen, der zum Beispiel denkt, der Nachbar ist ein Mörder und oder jemand Böses, Satan, und den muss ich jetzt töten oder so. Wenn jemand wirklich so radikal die Realität verkennt, ist der natürlich gefährlich. Aber dann würde ich den eher auch nochmal anders einordnen. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, wenn wir jetzt alle mal zusammennehmen, ne, von den Erkrankten, ist nicht höher gefährlich als bei anderen. Im Gegenteil. Also die Betroffenen, die ich kennengelernt habe, die sind eher noch sehr einfühlsamer oder kriegen das eher sogar noch mit. Also wie es dem Umfeld geht und so weiter. Also das ist eher, das kann man nicht so sehen. Nur, dass man schon mal das weiß. Und Selbstmord. Das möchte ich nochmal kurz ansprechen. Die Selbstmordrate. Jetzt spreche ich Betroffene an oder auch Familien dieser Betroffenen. Es ist so, dass die Selbstmordrate häufig etwas erhöhter ist oder deutlich erhöhter ist als der Durchschnitt, wenn man die Erkrankung, die Diagnose gestellt bekommen hat und wieder in den Alltag geht. Weil die Betreffenden natürlich dann denken, jetzt mein Leben ist verfuscht oder jetzt klappt gar nichts mehr. Ne? Ja. Die Betroffenen möchte ich gerne ansprechen hiermit, auch damit und sagen, den Mut machen möchte ich gerne an dieser Stelle. Es steht und fällt alles mit einer guten Aufklärung und einer guten fachlichen Begleitung.
Ja.
Das ist letztendlich eigentlich mit jeder Problematik so, ne? Aber das möchte ich hier an
der
Stelle nochmal betonen.
Ja, Störung gerade da. Ist man ja sehr stigmatisiert, ne?
Ganz genau, ja. Deswegen möchte ich eher Mut machen. Wenn man das Gefühl hat, ich will nicht mehr oder ich kann nicht mehr oder es geht gar nicht, würde ich sagen, hey, Das kann ich verstehen. Ich will nicht jetzt das Gefühl wegmachen an der Stelle. Ich will nur sagen, bitte, bitte, bitte nehmt euch da ernst. Guckt, dass ihr die richtige Unterstützung und Begleitung habt. Dann würde ich eher vermuten, dass ihr da, dass das da noch nicht ausreicht. Dass es da noch nicht gut genug ist. Ja, ja. Es gibt Phasen, die sind schwieriger, ganz klar. Also das kann ich auch nachvollziehen. Ne? Aber dann würde ich vielleicht eher empfehlen, guckt, ob ihr vielleicht gerade was anderes braucht. Vielleicht etwas, was euch mal so auf andere Gedanken bringt. Oder vielleicht Austausch mit anderen Leuten oder was auch immer. Ne?
Willst du auch vielleicht noch Betroffenen was sagen, wie die am besten damit umgehen sollten?
Also ich glaube, dass hier...
Angehörigen von Angehörige, Betroffenen.
Angehörige, ja, auf jeden Fall. Angehörige kann ich nur Mut machen, im Sinne von bitte nicht den Anspruch haben, dass man das lösen kann für die Betroffenen. Genauso bitte auch nicht denken, dass man schuld ist. Jetzt spreche ich die Eltern an. Dass man schuld daran ist, ne, sicher, selbst wenn man einen Mitanteil hat dafür, dass die Symptomatik stärker ist, sollte man sich einfach an der Stelle jetzt nicht sagen, oh Gott, ich bin jetzt super schuld, sondern auch da konstruktiv mit umgehen, eher dann verstehen, warum ist das so und daran wachsen. Also eher das erkennen. Und ansonsten generell kann ich nur Mut machen und sagen, hey, das ist nicht leicht, ganz klar. Also gerade in den Phasen, die anstrengend sind, das sehe ich auch immer wieder, auch in den Kliniken habe ich das gesehen, dass viele zweifeln, verunsichert sind oder sich schuldig fühlen oder verantwortlich fühlen. Ich glaube, dass da auch eine Angehörigengruppe, die es häufig in Kliniken gibt, also in Kliniken wird sowas häufiger angeboten, ne? Und ansonsten auch im Internet einfach mal recherchieren unter Schizophrenie und Gruppen, ne? Oder dass man so auf so eine Fachseite geht, da gibt's einige Seiten, also zum Thema, auch gute Fachseiten, dass da man da mal schaut, welche Gruppen sind gerade in der Region, wo ich lebe, vielleicht verfügbar oder so, ne? Das ist natürlich, weil es eine relativ seltene Erkrankung ist, sind die Gruppen natürlich nur bedingt häufig, ne? Mhm. Aber ich würde einfach mal da behaupten, bitte dann lieber mutig sein, gucken, ob man vielleicht mal einmal auch mal irgendwo hinfährt, ne, und das mal wirklich ausprobiert.
Okay. Ja, also ich glaube, wir sind soweit fast am Ende angekommen. Ja, ich weiß nicht, genau, ob du noch so viel sagen möchtest, aber...
Nee, nur Fazit nochmal gleich, ne?
Gerne. Ich habe noch eine Frage. Ja. Wir haben noch eine wirkliche Frage auch zu dem Thema bekommen von einer Hörerin auch, die uns geschrieben hat.
Ja.
Ich glaube, das hattest du auch schon so leicht angedeutet oder schon bist du schon drauf eingegangen. Da geht es um das Thema wirklich Schwangerschaft. Also wenn ich schizophren bin und ich bin schwanger, kann das irgendwelche Auswirkungen haben?
Wie meinst du jetzt? Also die Schizophrenie selber?
Beides. Ne? Also Schizophrenie an sich, genau, ist eine gute Idee. Da habe ich jetzt noch nicht so dran gedacht, sondern eher hat es Auswirkungen aufs Kind. Aber du hast schon recht, macht es vielleicht auch irgendwas noch mit mir?
Ja, also ich würde jetzt mal erstmal behaupten, dass natürlich durch die Hormonumstellung und das alles, was durch die Schwangerschaft passiert für die Mutter in dem Fall, wenn sie an einer Schizophrenie erkrankt ist, sicherlich das eine oder andere sich verändert. Also auch in der Wahrnehmung. Ich habe aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, das waren schon bei einigen Klienten, Klientinnen dann da, ne? Patientinnen so im Krankenhaus, die lassen oder müssen in der Regel die Medikamente weglassen. Also da muss man gucken, ne? Weil die Medikamente schon Einfluss haben auf die Schwangerschaft. Also da, wenn jetzt jemand zuhört oder wenn man jemanden kennt, würde ich dringend empfehlen, das mit dem Arzt abzuklären. Und zwar sofort, sobald man weiß, dass man schwanger ist, sofort zum Arzt, am nächsten Werktag oder noch am gleichen Tag in die Klinik, in der Psychiatrie oder so, sonst nachfragen, ne? Dass man dann da schaut, wie kann ich umgestellt werden. Ne? Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man damit das Kind schützt. Kann. Man sollte aber nicht eigenmächtig die Medikamente absetzen, weil ich glaube, da hat niemand was von, wenn man plötzlich mega rückfällig wird, in so einen schizophrenen Schub reinkommt, weil man die Medikamente generell nicht mehr nimmt und sich nicht begleiten lässt, sage ich mal, ne, im ungünstigsten Fall, und dann vielleicht sich selbst und dem Kind sogar noch schadet durch andere Dinge.
Ja. Was könnte das denn sein?
Ja, zum Beispiel massiven Drogenkonsum, je nachdem, was man dann nimmt, ja. Oder dass man vielleicht sogar sich was antut oder andere Dinge. Ne? Also ich habe jetzt an nichts Konkretes gedacht, das ist natürlich schon so etwas, weil man in einer akuten Phase der Schizophrenie die Realität unter Umständen tatsächlich sehr verkennen kann. Und sich dann damit, also zum Beispiel allein schon barfuß im Winter durch die Stadt läuft oder unterkühlt ist dann oder sonstiges. Also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ne?
Klar. Eine Frage noch, was bedingt denn so eine schizophrene Episode oder so eine Phase, wo du sagst, also wird die irgendwo durch ausgelöst, sagen wir mal?
Ja, es wird diskutiert Stress.
Ah ja.
Es wird diskutiert, aber auch natürlich eine Veränderung des Hirnstoffwechsels. Also, dass da noch was verändert wird, ne? So, das sind die Diskussionen, das, was diskutiert wird.
Okay. Ne?
Ja. Also akuter Stress. Und was ich gerade nicht gesagt hatte, war nochmal die Auswirkung auf das Kind.
Ja.
Ne, genau, ne? Das war jetzt ja gerade nur die Mutter. Ne? Ja, auf das Kind ist natürlich die Auswirkung, also ich würde jetzt mal behaupten, dass die Schizophrenie selber der Mutter nicht Auswirkungen hat. Ich würde mal behaupten, dass wenn genetisch, ist das genetisch ja eh schon weitergegeben worden bei einer Schwangerschaft. Ne? Und was ich hier an der Stelle auch noch sehen würde, ist, dass das Kind, wenn nur durch Folgeverhalten, also Folgefehlverhalten, wenn Schaden nehmen würde, wie ich gerade schon ausgeführt hatte. Ne? Also dass es durch die Sachen dann Schaden nimmt. Ne? Aber ja. Auch da würde ich jetzt eher, ich will hier gar kein, im Gegenteil, gar keine Angst machen, sondern eher Mut machen für, wenn man schwanger ist und man hat so eine Diagnose oder so eine Diagnose steht im Raum, besser sofort nochmal zum Frauenarzt oder dann zum Facharzt oder in die Klinik, je nachdem, wer gerade verfügbar ist. Ne?
Okay, und sagen wir nochmal kurz den Fall aufgemacht, ich hätte die Medikamente weitergenommen in der Schwangerschaft, ja, weil ich es nicht mitbekommen hätte.
Ja.
Und habe es vielleicht ganz spät erst mitbekommen oder ja. Hat das Auswirkungen aufs Kind?
Ja, hat es.
Die Medikamente?
Je nachdem welche. Es gibt verschiedene Substanzen, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, im Detail muss man auch nicht. Ne? Es gibt ganz viele verschiedene Substanzklassen und Gruppen, ne, die bei Schizophrenie gewählt werden, aber die haben Auswirkungen auf den Gesundheitszustand und den Entwicklungszustand des Kindes. Ja.
Das würde man aber dann also körperlich direkt feststellen nach der Geburt wahrscheinlich, ne?
Ja, das sowieso, aber man kann ja heutzutage auch relativ gut einschätzen, in welcher Phase wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Schaden genommen wird bei dem und dem Medikament.
Ja.
Na, das kann man schon so grob sagen.
Okay. Ja, ich glaube, also von meiner Seite aus haben wir, glaube ich, alles relativ so erwähnt. Also zumindest, ich meine, ich bin ja nicht Experte, sondern du. Hast du noch irgendwas, was du gerne noch erwähnen willst?
Ja, vielleicht höchstens. Ja, habe ich. Und zwar, ich würde sagen, das ist eine Problematik ist, psychische Problematik und auch körperliche, die ja diskutiert wird, die sehr ernst zu nehmen ist und wo ich aber auch ich der Meinung bin, und ich habe viele begleitet, dass sie auf jeden Fall Mut machen, dass man sich nicht in eine Schublade gepresst fühlen sollte, sondern wirklich immer als Einzelfall betrachtet werden sollte, weil jeder Fall hat seine Geschichte und ich bin davon überzeugt, jeder Fall hat auch seinen eigenen Grund, warum er so entstanden ist und sich so zeigt, wie er sich zeigt. Und ich würde da wirklich jeden Mut machen, sei es Angehörige oder Betroffene, dass er sich selber nicht aufgibt.
Schön. Ich finde das ganz tolle Abschlussworte.
Danke. Habe ich alle abgelesen hier vom Teleprompter, den wir gar nicht haben. Weißt du?
Genau.
Ja. Nee, genau. Ja, klar. Ja.
Ja, aber auch ein ernstes Thema.
Ja, und definitiv. Und die Filme sind auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert, kann ich nur wärmstens ans Herz legen.
Ja, also ich wiederhole nochmal, du hattest das weiße Rauschen einmal erwähnt und A Beautiful Mind.
Genau.
Beide schon was älter, aber können wir auch gerne nochmal auf die Seite packen. Also nochmal die Sachen, die wir angesprochen haben, als auch in eventuell Randnotizen der Folgen. Ja, Cordi, ich bin beeindruckt, wirklich, hast du wieder, obwohl es ein sehr schwammiges Störungsbild ist, finde ich doch sehr gut umrissen.
Ja. Okay, gut. Oder?
Sind wir eigentlich durch, würde ich sagen. Also ich bin. Ich glaub,
man ist schon nach dem Thema richtig platt, jetzt kann ich mir vorstellen. Aber zumindest der Kopf ist voll.
Ja.
Na, dann erstmal verdauen, sacken lassen.
Für uns ist ja auch schon wieder spät. Wer weiß, welche Tageszeit bei euch gerade ist. Aber schön, dass ihr wieder dabei wart. Schön, dass du wieder dabei warst, Cordi.
Ja, war schön, dass du wieder dabei warst, Judith.
Oh, danke schön. Ja. Dann in diesem Sinne, wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Es wird wieder ganz spannend.
Ja.
Aber mehr dürfen wir natürlich auch wieder nicht sagen. Nein. Ne? Wir wollen es ja nur spannend lassen.
Lasst euch überraschen.
Genau.
Ach ja, und bitte schön bewerten.
Ja, genau. Ach so, genau. Und das wollten wir nochmal.
Werbung machen.
Ja, wir wollten nochmal euch schon ans Herz legen. Wir würden uns tierisch freuen für die Hörer, die wirklich unseren Podcast verfolgen und den auch wirklich gut finden. Vielleicht lasst ihr uns mal eine Bewertung da, eine liebe Bewertung. Bei iTunes kann man das ganz gut.
Ja, wäre super.
Oder irgendwie woanders gerne auch weiterempfehlen. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Und auch an der Stelle hier auch nochmal gesagt, ihr könnt mitbestimmen die Themen. Ihr könnt uns schreiben auf der Facebook-Seite, als auch natürlich eine E-Mail schreiben. Ihr könnt auch mal dazukommen. Ist natürlich auch die Frage, ob das alles so logistisch funktioniert. Aber grundsätzlich sind wir da da sehr aufgeschlossen, ob als betroffene Experten oder einfach nur Neugierige. Ja, ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen. Wir sind über jedes Feedback sehr dankbar. So, in diesem Sinne jetzt aber, ne?
Ja.
Cordi, schlaf gut.
Du auch.
Ja, bis bald. Tschüss.